Ich darf auch alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst und grüße diejenigen, die die Predigt übers Internet oder per CD hören. Ihr habt schon etwas verpasst an tiefer, sehr persönlicher Gemeinschaft. Wir machen weiter in diesem großartigen Thema Expedition zur Freiheit, heute mit dem Schwerpunkt die Gemeinschaft der Suchenden, wie die Kirche ein Ort der Freiheit werden kann. Davon haben wir eben gesungen, von dem Tempel, den Jesus Christus gebaut hat. Was ist das für ein fantastischer Gedanke, den sich Gott da ausgedacht hat? Eine Gemeinschaft, ein Ort, ein Zuhause zu schaffen, in dem du sicher sein kannst. Ein Zuhause, wo du ehrlich sein kannst, wo es nicht darum geht, nur Friede, Freude, Würstchen zu erzählen, Gottesdienst plus, sondern zu sagen, ich habe auch ein Paket an Leid zu tragen, wie wir es schon gehört haben. Freude und Leid miteinander, Stärken und Schwächen. Und Gott sagt, das ist mir etwas wert, so etwas zu gründen. Und ganz unvernünftig handelt er, denn er bezahlt mehr, als in der Realität manchmal vorhanden ist und dabei rauskommt. Er ist bereit, sein ganzes Leben zu geben, Epheserbrief. So sehr hat er die Gemeinde geliebt, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Also ich finde, der Preis ist etwas viel, ist sehr, sehr viel. Aber es war sein Traum. Und für diesen Traum war er bereit, alles zu investieren und alles zu geben, was er hatte. Er setzt komplett sein Leben auf eine Karte und das ist Gemeinde. Darüber werden wir heute nachdenken. Und ich sehe schon so in den Gesichtern ein bisschen Zweifel. Ist das nicht zu hoch gegriffen? Ist das nicht ein Level, der unerreichbar ist? Und wie sieht die Realität wirklich aus? Ganz Marke Luther möchte ich uns einige Thesen ins Herz hämmern. Also nicht an die Kirchentür, sondern direkt ins Herz. Denn ihr habt ja geschrieben, es ist die Reformation der Herzen, also gehören diese Thesen auf euer Herz. Und ich möchte nochmal Revue passieren lassen, was wir gemeinsam durchdacht haben. Wir in Lampertheim, ihr hier in Hemsbach. Und das erste war dieser Gedanke der Gnade nach Lukas 15. Die Sehnsucht nach Leben, warum Gnade das Fundament echter Freiheit ist. Und heute spreche ich im Namen Luther, hämmert er in unser Herz hinein, bitte missbraucht die Gnade nicht. Missbraucht die Gnade nicht. Darunter würde Luther oder auch ich jetzt verstehen, ihr nehmt das Versprechen Gottes, ich vergebe euch alle eure Schuld für bare Münze und er bindet mich daran. Aber dann seid ihr so unverschämt frei und wollt eure Versprechen mir gegenüber nicht einhalten. Das ist Missbrauch der Gnade. Das ist eine Entwertung der Gnade. Jesus gibt nicht sein ganzes Leben für dich, dass du ein Freilos kaufst, für immer aus der Hölle. Und mehr brauche ich nichts tun. Er gibt dir nicht das Ticket eines Monopoly-Spiels, was gar nicht gibt, in die Hand. Geh sofort aus dem Gefängnis, direkt auf Los und gewinne das Spiel. Sondern er sagt, ich befreie dich, ich fülle dich mit Leben, ich investiere eine Auferstehung in dir, damit du vollkommen wirst, wie mein himmlischer Vater vollkommen bist. Und wenn dir das dann nicht gelingt, dann steht meine Gnade dir zur Verfügung. Aber versteht ihr? Wir verdrehen alles und meinen, wir können Gott als Herrn bezeichnen, aber nicht mit ihm leben. Jesus Christus hat deutlich gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage. Ich kenne euch nicht. Ihr habt keinen Anteil an meiner Gnade. Dann ging es weiter in Richtung Glaube hinein. Die Kraft des Vertrauens, wie Glaube den Weg zur Freiheit ebnet. Und hier würde Luther jetzt sagen, bitte, das ist ein Missbrauch der Vernunft. Wir versuchen immer wieder, Gottes großartige und faszinierende Gedanken mit unserer Vernunft, mit unserer Logik zu füllen und zu bewerten. Aber was Gott gemacht hat, ist absolut unvernünftig. Und das, was Jesus Christus uns zumutet, entspricht nicht unserem Denken. Überhaupt nicht. Ich erinnere an die Predigt mit Vergebung. 70 Mal, 7 Mal am Tag sollen wir vergeben. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet eure Feinde. Gib, ohne zurückzufordern. Wer von euch der Erste sein will, sei euer aller Sklave. Und jetzt könnte ich noch einen Satz nach dem anderen bringen, den Jesus gesagt hat. Alle Sätze, die wir ignorieren, weil wir mit unserer Logik drangehen, sagen, dieser Preis ist mir zu hoch. 80% ist meine Behauptung, leben wir mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft und reservieren für Jesus 20%. Und da sprechen wir dann von dem sogenannten Bauchgefühl. Kopf sagt nein, Bauch sagt ja, okay, dann mache ich es halt. Es ist ein Missbrauch der Vernunft. Jesus Christus lädt uns mit diesem Glaubenswerk, nicht mit Leistung, nicht mit Verdienst, nicht mit einer Punkteskala gute Punkte sammeln, lädt er uns ein, unvernünftig zu leben. Das müsst ihr jetzt verdauen, gell? Aber ich mache direkt weiter, weil das ja nur Wiederholung. Dann kam das Thema mit Christus. Die Weite des Himmels, warum Christus uns die Bedeutung der Freiheit zeigt. Und in der Predigt wurde das Bild des Rades gebraucht, dass Christus die Narbe ist, das Zentrum ist. So wie wir es vorhin schon in einem Lied gesungen haben, vollmundig bekannt haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Denken, in meiner Schwäche, in meiner Stärke, in meinem Herzen, in meinem ganzen Leben. Was ist aber daraus geworden? Luther hämmert auf unserem Herzen. Passt auf, dass er diese Reformation nicht missbraucht. Christus kam nach Griechenland und es wurde eine Philosophie daraus. Christus kam nach Italien und es wurde eine Institution daraus, die katholische Kirche. Christus kam nach Europa und aus der Reformation wurde Kultur. Christus kam nach Amerika und da sind wir auf einmal wieder im Mittelalter und es wurde zu einem Geschäft. Versuch mal selber nachzudenken und Christus kommt nach Hemsbach, kommt nach Lampertheim und was ist das Resultat dieser Reformation? Wir unterliegen permanent der Gefahr, dass nicht Christus, der der Eckstein der Gemeinde ist, der wirklich alles miteinander verbindet, tatsächlich in den Mittelpunkt unseres Geschehens stellen. Sondern, dass wir es lieben, dass es so eine äußere Fassade ist. Ich gehe nochmal auf unsere Punkteliste. Ich merke das selber, dass ich immer wieder dazu tendiere, mir so eine, ich möchte gut sein. Könnt ihr das so nachempfinden? Aber wer will schon gerne bewusst schlecht sein? Oder? Man möchte irgendwie gut sein. Ich merke, wie ich das auch versuche. Ich möchte gut sein. Schon habe ich eine Punkteliste in mir. Aber ich möchte des Guten nicht zu viel. Also ich habe immer eine Spannung in mir. Punkte verdienen, aber ja nicht zu viel. Und schon ist Christus nicht mehr im Zentrum. Wir werden nachher nochmal weiter darüber nachdenken, was das bedeutet in puncto Gemeinde. Dann kam der Schwerpunkt mit der Bibel. Die Hoffnung der Worte, was die Bibel zur Quelle der Freiheit macht. Luther würde sagen, bitte missbraucht die Bibel nicht. Wir leben in einer Zeit, und das würde, glaube ich, heute Luther sagen, Christus kommt nach Deutschland, kommt in unsere Gemeinden und wir machen Psychologie daraus. Nehmen wir nur das Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was machen wir daraus? Ich kann den Nächsten erst lieben, wenn ich mich liebe. Also heißt das Gebot, liebe dich selbst. Das ist Psychologie. Indem ich den Nächsten liebe, fange ich an, mich zu lieben. Wer sich selber liebt, konzentriert sich auf sein Leben und verliert Christus. Denn wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und als Christus versucht worden ist, sich selber wichtig zu nehmen, das geschehe dir ja nicht. Da hat er gesagt, Satan, geh weg von mir. Wir sollen anderen Demut begegnen, heißt den anderen höher achten, sich selber nicht wichtig nehmen. Also ihr merkt schon, wie schnell wir dabei sind. Wir machen aus der Bibel eine Wohlfühlliteratur, dass ich mich gut fühle. Dafür ist die Bibel da. Ich nehme sie als einen Dekorationsgegenstand, der schön in meinem Wohnzimmer steht. Oder ich sehe die Bibel als ein heißes Eisen, aber ich will mir nicht die Finger daran verbrennen. Also lasse ich sie zu. Ich stelle bei mir persönlich fest, bei euch wird das nicht so sein, aber die Liste der Entschuldigungen, warum ich Gott nicht gehorsam bin, diese Liste, die kenne ich besser auswendig als viele Bibelverse. Dabei ist das so einfach. Gott gibt dir einen Impuls, indem er dich mit einem schwierigen Menschen zusammenbringt und du sagst einfach, Jesus, was soll ich jetzt auf jeden Fall tun? In 10 Sekunden gibt er dir eine Antwort und du sollst es einfach tun. Aber wie oft ignorieren wir das? Gehen nicht darauf ein. Ich möchte uns wieder herausfordern, dass wir die Bibel lesen, nicht als eine Gebrauchsanweisung, als eine zum Gelingen des Lebens, sondern als die Quelle des Lebens. Das ist etwas ganz anderes. Und dann kommen wir zu unserem Thema heute. Reformation der Herzen, Gemeinschaft der Suchenden, wie die Kirche ein Ort der Freiheit werden kann. Da ihr euch ja noch weiterhin darüber unterhalten werdet, das studieren werdet, euch austauschen werdet, hier mal jetzt einen schnellen Überblick und Abriss aus Epheser 4. Ich liebe den Epheserbrief, weil das ein Brief ist, der komplett mit jedem Kapitel eine gewaltige Aussage zum Thema Gemeinde macht. Und das Kapitel 4 ist so dicht, so komprimiert, dass jetzt die Zeit nicht ausreicht, um da ins Detail zu gehen. Ich möchte diese 4 Punkte herausgreifen. Es gibt eine einheitliche Berufung, die das Ziel hat, dass unser Charakter geformt wird. Es gibt eine Basis, eine einheitliche Basis, die das Ziel hat, dass Christus in den Mittelpunkt kommt. Es gibt eine einheitliche Begabung, die sich aber nicht in Gleichmacherei zeigt und dass jeder das Gleiche bekommt, sondern dass es eine Gabenvielfalt gibt, Charismenvielfalt. Und es gibt eine einheitliche Bevollmächtigung in einem charmanten 5-fachen Dienst. So habe ich das mal für mich formuliert. Und jetzt seid ihr hellwach und wir geben Gas. Einheitliche Berufung. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Allein der letzte Satz macht schon deutlich, wie sehr Paulus Realist ist. Also, dass es hier nicht um Friede, Freude, Eierkuchen geht, sondern in Liebe einander ertragend, deutet schon die Schwierigkeit in einer Gemeinschaft an. Aber fangen wir am Anfang an. Wandelt würdig der Berufung. Stell dir einmal vor, Jogi Löw steht vor deiner Tür, klingelt, du machst auf und sagst, den kenne ich irgendwoher, habe ich schon mal gesehen. Ach ja, Jogi Löw, oh, der besucht mich. Ja, was möchten Sie denn? Ja, ich habe Sie auf meiner Liste stehen, ich möchte Sie in den Kader berufen. Nationalmannschaft spielen. Dann wirst du sehr komisch gucken und sagen, ich bin noch eine Frau, du trainierst doch die Männermannschaft, ich kann gar kein Fußball spielen, sie müssen sich irgendwie vertan haben. Es ist ein Unterschied, wozu du berufen wirst. Die Qualität der Berufung. Wirst du zum Pusemuggelverein Hemsbach berufen? Ich weiß nicht, welche Liga spielt denn hier Hemsbach, Kreisklasse? Aber so, ich vermute mal, eine sehr tiefe Klasse. Ist ein Unterschied, ob du in eine Nationalmannschaft berufen wirst oder da in so eine Klasse, die ganz unten spielt. Wandelt würdig der Berufung. Jesus Christus steht an deiner Tür und sagt, ich habe mich nicht vertan, ich bin bei der richtigen Adresse und ich berufe dich in die Weltauswahl. Du gehörst zu meinem Dream Team, das ich zusammengestellt habe. Und in dieser letzten Zeit machst du mir eine Freude, indem du mit mir zusammenspielst. Es ist klar, wenn du also beim Jogi Löw, auch wenn du jetzt kein Fußballfan bist, berufen wirst, Wenn du den ersten Tag zum Training kommst und hast eine Flasche Bier in der Hand, dann wird dich Jürgen Löw gleich nach Hause schicken und sagen, das kommt hier nicht in die Tüte. Wandelt würdig der Berufung. Je höher das Level ist, desto selbstverständlicher ist es, wie du lebst. Wer sein Training nicht zum Training kommt, so nach dem Motto, ich habe heute keine Lust dazu, kann in der untersten Klasse vielleicht noch aufgestellt werden. Vielleicht. Aber nicht in der Nationalelf. Dann kommst du noch nicht mal mehr auf die Reservebank. Und wenn du in einer Diskothek eine Schlägerei anfängst, dann wirst du für 3 oder 4 Spiele gesperrt. Das ist das Dilemma, das Paulus erkannt hat. Und deswegen sagt er, wandelt würdig der Berufung. Das heißt, die Höhe der Berufung, wir gehören mit zur Weltauswahl Gottes, um sein Reich, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Er hatte keine bessere Idee, als dich dazu auszusuchen. Und zwar dich nicht als Solist, sondern dich in der Gemeinschaft. Ihr seid das Licht, nicht nur von Hemsbach, der Welt. Das ist Gottes Gedanke. Das ist sein Dreamteam. Und dann merken wir, jetzt geht es Gott überhaupt nicht darum, dass du einen schicken Anzug anhast. Es geht ihm nicht darum, dass du Gymnasium bestanden hast, ein Abitur in der Tasche hast, einen Doktortitel hast, sondern jetzt geht es ihm darum, dass dein Charakter gebildet wird. Denn der Leib macht das Wesen der Persönlichkeit sichtbar. Das ist unser Auftrag. Das Wesen Gottes, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Faszination sichtbar zu machen für die Welt. Und wir lesen es mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe tragen. Alles Charaktereigenschaften Gottes, alles Charaktereigenschaften des Sohnes Gottes, die soll ich anziehen. Das ist meine Trainingseinheit. Darin soll ich mich üben, dass diese Art Jesu größer und stärker in mir wird. Das kann mir aber nur gelingen, wenn ich einen festen Standpunkt habe. Also wenn mein Standpunkt schwankend ist, werde ich niemals einen guten Charakter ausbilden können, weil ich permanent nur darauf aus bin, einen nötigen Halt zu finden. Wenn meine Basis wie so eine Hängebrücke ist, wo sehr alte Bretter noch sind und teilweise fehlen die Bretter noch und der Abgrund ist sehr tief, dann werde ich entweder, wenn ich Höhenangst habe, überhaupt nicht auf diese Brücke gehen oder ich werde nur die Augen zu haben und Schritt für Schritt gehen. Ich brauche ein ganz festes und solides Fundament. Und diese einheitliche Basis hat Christus geschaffen. Befleißigt euch, Epheser 4, 3 und 4, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, an dieser Stelle steht ein Zahlwort, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und dann geht es weiter, das habe ich jetzt nicht mehr aufgeführt, ein Geist, eine Taufe, ein Herr und ein Gott und Vater über alles und über jeden. Heute haben wir 40.000 Konfessionen allein im christlichen Bereich. Und wir verkaufen das nach wie vor als Gott gewollt und als die Vielfalt, die er schenkt. Ich persönlich glaube, das ist eine Lüge. Weil diese Konfessionen sind nämlich entstanden, weil wir dieses Wort nicht für bare Münze nehmen. Wir Christen neigen dazu, permanent vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Deswegen sind wir Baptisten nämlich besser als die Katholiken. Weil wir das bessere Taufverständnis haben. Dass es einen Kampf und Krieg auch zur Lutherzeit über verschiedene Erkenntnisse gibt, ist immer das Ergebnis des Baumes von Gut und Böse und nicht vom Baum des Lebens. Weil der Baum des Lebens ist Christus und er ist der Eckstein der Gemeinde, nicht die Erkenntnis. Erkenntnis bläht auf, Erkenntnis macht zu Besserwisserei. Erkenntnis schafft immer Distanz, Erkenntnis schafft immer ein Oben und Unten. Aber schauen wir uns das nochmal näher an, weil das ist so gewaltig, dass das schon wieder so eine Riesenzumutung ist. Also Christus ist der Friedefürst. Und in Kapitel 2 Epheserbrief macht er deutlich, wie er das umsetzt. Er gebraucht das Bild des Tempels. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und was fällt dem Friedefürst ein? Keine bessere Idee, als die Zwischenwand der Umzäunung abzureißen. Dieser Zaun diente dazu, dass die Heiden, also die Nichtjuden, ja nicht einen Schritt in den Vorhof des Tempels stellen. Der Zaun war nur dafür da, keine Gemeinschaft, kein Zutritt. Betreten verboten. Und dann kommt das Ungeheuerliche, als Jesus am Kreuz hängt und ruft, es ist vollbracht. Da zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Wer ein bisschen hebräisch und jüdisch denken kann, kann sich vorstellen, wie die sich erschrocken haben, die Priester. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester nur hinter diesen Vorhang treten. Jetzt ist alles offen. Was machen wir denn jetzt? Die Heiligkeit Gottes, wir müssen sterben. Also Jesus nimmt alles weg und jeder, nicht Juden, wir Juden, dürfen einfach mal freien Zugang haben zu Gott. Was für ein Wunder, was für ein Erschrecken. Das Erschrecken möchte ich uns veranschaulichen mit einem Bild. Stellt euch vor, da ist so ein Freigehege, also nicht Zoo, weil da funktionieren die Tiere nicht mehr richtig. Also wo die Tiere nur einigermaßen normal tierisch sind. Und wir haben das eine Gehege, das sind Schafe. Da ist ein Zaun. Und direkt daneben ein Rudel Wölfe. Und nun kommt der Friedefürst und hat keine bessere Idee, als den Zaun wegzunehmen. Was machen die Schafe? Kommen alle zusammen. Weil in Gemeinschaft sind wir stark. Ausdruck der Gemeinde, wir sind zusammen, wir bleiben unter uns und wir sehen zu, dass wir möglichst wenig Angst zeigen. Und was machen die Wölfe? Weil es ja fromme Wölfe sind, beten sie, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Und dann geht das Gemetzel los. Ich habe allerdings den Eindruck, dass in unserer heutigen Zeit das Bild noch anders ist. Auf dem einen Gehege sind Löwen, in dem anderen Gehege Grizzlybären. Und Jesus fällt nichts Besseres ein, als den Zaun wegzunehmen und dann geht mal das Gekämpfe und Gemetzel los. Wer hat mehr Macht? Wer hat mehr Recht? Wer hat das Sagen? Wer hat mehr Einfluss? Es funktioniert nur auf eine Art und Weise. Der Friedefürst muss in der Mitte stehen. Und wenn der Friedefürst, Jesus Christus, in der Mitte ist, wird es immer Uneinigkeit und Zerriss geben. Wird es immer Blutbad und Machtkampf geben. Wird es immer Krieg und Terror im Namen Gottes geben. Egal welche Religion. Wir brauchen Christus in diesem Zentrum, weil er der Friedefürst ist. Und dann sitzen Löwe und Lamm friedlich beieinander. Und einen Tag gibt es Salat und den nächsten Tag Steaks. Weil es Grund zum Feiern, weil es echter Friede und Zusammenhalt da. Und jetzt, wo die Basis stimmt und wir unserer Berufung klar sind, sagt Jesus, ich weiß, die Herausforderungen der Welt sind sehr, sehr groß und deswegen schenke ich euch etwas. Und das Erste, was ich euch schenke, ist, ich begabe euch. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Epheser 4, Vers 7. Eine einheitliche Begabung, die aber Einheit in Vielfalt darstellt. Und weil jetzt Christus als Friedefürst in der Mitte ist, ist niemand mehr neidisch auf den anderen. Aber wir wissen auch, wenn wir nicht einander ergänzen und unsere Gaben einsetzen, wird die Gemeinde kein guter Tempel sein, sondern ein Chaoshaufen. Aber da, wo der Handwerker sich einbringt und das Haus, die Hausmeisterwohnung herstellt, werden die Beter sie segnen. Und die Kochkünstler werden sagen, ich versorge sie mit Essen. Und so funktioniert das im Reich Gottes. Dass wir sowohl intern wie mit unserer Außenwirkung unsere Gaben einsetzen. Und niemand muss mehr Angst haben, dass er zu kurz kommt. Und wenn du sagst, oh, hier begegnen mir nur unfreundliche Menschen, ist es deine Gabe, ein Lächeln reinzuwerfen in die Menge? Freut euch? Und irgendwann kommt auch ein Lächeln zurück. Und dann sagst du, wow, so funktioniert es. Und wenn jemand viel Leid hat, mit der viel Freude erlebt haben, vielleicht dem anderen nicht von oben herunter, aber sagen, ich nehme dich in den Arm und ich tröste dich. Jeder hat eine Gabe bekommen. Nee, ist schon zu spät. Na, ich mache nochmal einmal, was das in dem Buch ist. Weil das war Luther so wichtig, deswegen mache ich doch nochmal einen Rückblick. Luther hat hier diesen Begriff des allgemeinen Priestertums neu entdeckt. Also das, was bei uns freikirchlich schon so selbstverständlich gelebt wird, war in den Kirchen gar nicht präsent. Und er sagt, wir sind alle Priester und der Priester hat die Aufgabe, einmal Menschen hin zu Gott zu bringen, also sie mitzunehmen, Brücken zu bauen, dass sie zu Gott kommen. Er hat aber gleichzeitig die Aufgabe, Gott hin zu den Menschen zu bringen, sodass die Menschen bereit sind, auf Gott zu hören. Und immer wo, also der Priester ist so eine Art Callcenter, er versucht die Verbindung herzustellen zwischen dem, was nicht funktioniert. Und sobald diese Verbindung funktionstüchtig ist und keine Störungen mehr da sind, kommt nach Epheser 6 sofort Störung an. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finsteren Mächte. Und deswegen hat der Priester die Aufgabe, sich in den Riss zu stellen und in die Fürbitte zu gehen, damit die feindlichen Angriffe nichts bewirken können. Das ist das allgemeine Priestertum. Das steckt hinter diesem Gedanken drin. Und jeder hat da seinen Pfund und seine Begabung. Aber jetzt ahnen wir schon manchmal, aber in der Umsetzung in der Gemeinde, wie soll das funktionieren? Und da kommt die Bevollmächtigung, weil Gott das in seinem wunderbaren, faszinierenden, weltweiten Plan gewusst hatte. Also es reicht nicht aus, dass ich den Leuten nur Gaben gebe, sondern sie brauchen eine Hilfestellung und diese Hilfestellung muss ganz praktisch in Persönlichkeiten sein. Das reicht nicht nur aus, dass es lesen. Sie brauchen Personen, die sie an die Hand nehmen und dahin führen. Und das ist die einheitliche Bevollmächtigung. Ein charmanter Dienst, so habe ich es genannt, damit die Buchstaben stimmen. Es ist der fünffache Dienst und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, Epheser 4, Vers 11. Und ich habe das für mich mal so übersetzt, damit das deutlich wird. Der Apostel, er setzt Anbetung frei, weil der Apostel denkt immer groß und er sieht die Gesamtheit des Reiches Gottes. Er ist wie Mose, der schon in das Land Kanaan blickt, das Land der Ruhe sieht und genau weiß, wie die ganze Gemeinde dorthin kommt. Und indem er die Größe und die Schönheit Gottes faszinierend proklamiert, setzt er Anbetung frei in der Gemeinde. Weil sie sagen, was bist du für ein erstaunlicher und großer Gott? Dann kommt der Prophet. Der Prophet setzt Gemeinschaft frei, weil er in der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder aufdeckt, wo Blockaden sind. Der Heilige Geist deckt Sünde auf. Und der Prophet redet entweder in das persönliche Leben von Menschen, hier ist eine Blockade in deinem Leben, oder in eine Gemeinde hinein, oder wenn er eine große Bevollmächtigung bekommen hat, in einen Bund hinein und sagt, hier gibt es einen falschen Kurs, ihr müsst euch umändern, denn Gott will, dass euch darauf fokussiert. Das ist die Aufgabe des Propheten. Dann kommt die Aufgabe des Lehrers. Der Lehrer setzt die Reife frei, weil wir brauchen, auch wenn ich gesagt habe, wir müssen unverständig leben, brauchen wir trotzdem ein Verstehen, wie denkt sich Gott das? Und wenn der Apostel nur die Größe Gottes erzählt, da sagt das normale Fußvolk, ich verstehe nur Bahnhof. Und wenn dann noch der Prophet kommt, so hast du das zu ändern, sagt er, ja, aber wie? Und dann kommen die Lehrer und erklären das schon vom Alten Testament, wie Gott schon Israel geführt hat und zeigt dann das, wie das auch heute im 21. Jahrhundert funktioniert, wie ich die großartigen Gedanken Gottes umsetzen kann. Und dann kommt der Hirte und sagt, ich kenne meine Schäfchen. Und der Hirte setzt den Dienst frei, weil er genau weiß, welche Gaben du bekommen hast und was du kannst, in welcher Wirkkraft und Größe du das kannst. Und er sagt, geh doch mal dahin, das kannst du super. Aufgabe des Hirten. Und Evangelisten ist klar, der sagt, jetzt läuft es intern super, ich sehe noch nach außen hin, wir haben eine fantastische Gemeinschaft, wir haben eine Gemeinde, einen Tempel Gottes und ich wäre ja dumm, wenn ich dazu keine Menschen einlade. Und damit haben wir den fünffachen Dienst einfach mal Praxis nahegebracht. Ich staune darüber, was Gott alles macht. Und auch wenn ich jetzt schnell geredet habe, ihr könnt es ja nachhören. Ich bin so fasziniert von Gottes Ideen, die Nähe, die er zulässt. Ich bin manchmal erschrocken über mich, wie sehr ich auf Distanz zu ihm gehe, weil ich wieder mit meiner Logik ankomme und sage, ich will ja nicht gestört werden. Aber ich merke, wenn ich mich darauf einlasse, was Gott vorbereitet hat, und ich sage, ich will dabei sein, ich will da mitmachen und ich Leidenschaft dafür investiere, weil Jesus mich auch leidenschaftlich liebt, dann glaube ich daran, dass Gemeinde Hoffnung der Welt ist. Und ich bin überzeugt, dass sie Hoffnung der Welt ist. Und ich bin überzeugt, dass wir eine Form haben, die auf der Welt weltweit gesucht wird. Wir können Menschen eine Heimat anbieten und dass die Flüchtlingssituation so aufgefangen wird, wie sie hier in Deutschland aufgefangen wurde, ist zum großen Teil durch die Kirche Jesu Christi bedingt, weil sie Nähe zugelassen haben, weil sie die Arme ausgebreitet haben. Und es ist gleichzeitig eine Bewegung Gottes, weil er möchte, dass die Kirche Gottes international ist. Und wenn wir nicht gehen, schickt er die Menschen zu uns, damit wir endlich anfangen, von ihnen zu lernen. Und unsere Sicherheit verlassen, um einen Ort der Sicherheit aufzubauen. Zu Hause. Eine Heimat. Das ist Gottes Gedanke zum Thema Gemeinde. Und jeder, der für sich sagt, ich komme nur zur Gemeinde, aber ich bringe mich nicht ein, predigt mit seinem Leben, diese Gemeinde ist keine Heimat für mich. Jeder, der zu dieser Gemeinde kommt und sagt, ich lebe keine Verbindlichkeit, auch in puncto Mitgliedschaft oder Taufe, weil ich verstehe das nicht, lebt nach seinem Verständnis und nicht nach dem, was Gott möchte. Er lebt Unverbindlichkeit, Unabhängigkeit. Das ist Psychologie. Aber nicht das, was Gott möchte. Er will uns zusammenschweißen zu einem Team, zu seinem Dreamteam. Deswegen möchte ich uns herausfordern, wie Jesus Christus uns herausgefordert hat. Du kannst mir nicht nachfolgen, wenn irgendein Mensch oder irgendein Gedanke dir wichtiger ist als ich selber. Wenn ich der Herr bin, dann lass mich Herr sein, auch über dein Leben. Aber du wirst dich nur auf mich einlassen, wenn du es verstehst, du kannst mir vertrauen. Denn ich habe wunderbare, hoffnungsvolle Zukunftsgedanken für dich und für eure Gemeinde. Deswegen lohnt es sich, sich komplett mit einzugliedern. Und vielleicht nutzt du die Lobpreiszeit, die wir jetzt miteinander haben, genau damit, dass du sagst, Herr, für dich will ich aufstehen. In deinem Glanz will ich leben, die Nähe zu dir zulassen, damit ich zu einem Glanz für andere Menschen werde. Und weil ich dich jetzt frage, Herr, was ist heute für mich dran? Was soll ich tun? Was willst du auf jeden Fall tun? Wirst du innerhalb 10 Sekunden einen Impuls kriegen und das schon beim Essen umsetzen. Und wenn Gott dir sagt, rede über Schalke Dortmund, dann redest du darüber, weil es vielleicht diesem Menschen wichtig ist, mit dem gerade darüber redest. Aber dann frag ihn nach einer halben Stunde nochmal, Jesus, was willst du jetzt auf jeden Fall tun? Sollen wir immer noch über Dortmund-Schalke reden? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein anderer Gedanke kommt. Viel Spaß beim Miteinander spielen, wenn Gott uns einlädt, mit ihm zusammen zu sein.